SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. In 6 Tagen wird gewählt. Ein neuer Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, ein neuer Senat in Berlin und natürlich der nächste Bundestag. Egal, wie das Ergebnis im Bund ausfällt, der Regierungschef oder die Regierungschefin wird zum ersten Mal seit fast 16 Jahren nicht mehr aus Ostdeutschland kommen. Aber das Beispiel Merkel zeigt ja schon, auch mit den sogenannten neuen Bundesländern, die ja bevölkerungsmäßig nur ein gutes Viertel der Gesamtbevölkerung ausmachen und die ja angeblich irgendwie abgehängt sein sollen, ist politisch sehr zu rechnen. Kerstin Gammelin ist gebürtige Sächsin, heute Parlamentskorrespondentin in Berlin für die Süddeutsche Zeitung und sie hat ein Buch zum Thema geschrieben, die Unterschätzten, wie der Osten die deutsche Politik bestimmt, und ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Frau Gammelin.
Einen schönen guten Abend.
Ja, ich greife mal den Titel auf Ihres Buches. Wie bestimmt er denn die deutsche Politik der Osten, mal abgesehen von Angela Merkel und der inzwischen legendären Raute?
Ja, also Angela Merkel ist natürlich die am meisten unterschätzte. Eine Frau aus Ostdeutschland, Wissenschaftlerin, die 16 Jahre das Vereinigte Deutschland regiert hat. Das ist schon mal eine Leistung, und egal wie man ihre Bilanz bewertet, diese Leistung wird bleiben. Aber hinter Angela Merkel gibt es eben noch ganz viele Menschen und ganz viele Dinge, die sich in den letzten 16 Jahren verändert haben und die auch das Land verändert haben. Also es sind einige Dinge, die es in der ehemaligen DDR schon mal gab und die da gut funktioniert haben, wie beispielsweise Kindergärten, Kinderkrippen, berufstätige Frauen oder Frauen in Technikberufen, aber auch medizinische Einrichtungen wie Polikliniken, die dann heute Versorgungszentren heißen. Das ist alles in das Vereinigte Deutschland, ich sage immer gerne, hineindiffundiert. Und das zeigt eben, dass es zwar immer heißt, ja, wir sind da so abgehängt gewesen und die Verlierer, aber dass es in der Tat in der Praxis anders aussieht.
Aber dass es eben unterschätzt wird, was Ostdeutschland zur Gesellschaft, zur Politik beizutragen hat. Warum ist das so?
Ja, das wird unterschätzt, weil es einfach zu wenig thematisiert wird. Angela Merkel hat immer erzählt, dass am Anfang, wenn sie mit Kohl durchs Land gereist ist, er immer gefragt hat, ja, wem gehören hier diese Wälder und diese Seen? Und dann hat sie recht verständnislos geschaut am Anfang, ja, weil das hat irgendwie allen gehört, ne? Und das war dann immer auch für Menschen aus den alten Ländern, die ganz anders groß geworden sind, ganz andere Wertevorstellungen gehabt haben, ein bisschen komisch, was die da drüben gesagt haben. Und so insgesamt hat man doch die Menschen in den neuen Ländern doch so ein bisschen komisch beäugt und nicht wirklich hingeschaut, was da passiert ist. Und ich glaube, die größte Leistung ist schon, dass die Mauer 1989 gefallen ist, weil eine signifikant große Anzahl von Menschen in der ehemaligen DDR unter Risiko des Lebens, der Liebsten und so weiter auf die Straße gegangen ist und das erzwungen hat. Und das ist, glaube ich, auch so der Grundtenor meines Buches, das ja insgesamt auch positiv Bilanz zieht, dass der Osten schon Demokratie kann. Er hat ja schließlich die demokratischen Grundrechte wie freie Wahlen, freie Meinungsäußerung und freies Reisen auch selber erstritten. Nach dieser unglaublichen Leistung des Mauerfalls kamen eben ganz wilde Jahre, wo 4 von 5 Leuten den Job verloren haben, wo Ausbildungsberufe nicht anerkannt wurden, wo man wegziehen musste, um überhaupt Fuß zu fassen. Und für Generationen, die damals so 18 waren, also gerade einen Berufsabschluss hatten oder auch so Anfang, Mitte 20, die studiert hatten und dann auch Karriere machen wollten, für die war das natürlich so, dass dann die Menschen aus den alten Bundesländern kamen und die Plätze besetzt haben. Also das war schon ein gewaltiger Umbruch, der so einfach ungern aus dem Westen auch gesehen wird, weil es sind natürlich auch Fehler gemacht worden in diesen Jahren.
Kommt das gute Brot des Nordens, wollen wir stückchenweise braten, in dem guten Öl des Südens, wie es schon die Väter taten. Von dem guten Wein des Westens trinken wir, dieweil wir essen, um die liebe Not des Ostens schlückchenweise zu vergessen. Ein Vierzeiler vom Satiriker Robert Gernhardt. Ganz witzig irgendwie, aber halt auch aus heutiger Sicht ganz schön billig. Jedenfalls, wenn Ostdeutschland damit gemeint ist. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Kerstin Gammelin kommt aus Sachsen, ist stellvertretende Leiterin der Berliner Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Und in ihrem aktuellen Buch »Die Unterschätzten, wie der Osten die deutsche Politik bestimmt«, geht es auch um Ostdeutschland-Klischees. Frau Gammelin, was sagt uns dieses Spottgedicht, was ich da gerade mal zitiert habe?
Ja, es ist natürlich in gewisser Weise die Sicht der Menschen in den alten Ländern auf den Osten, den man jetzt im Prinzip eingemeindet hat, dem man auf die Beine geholfen hat und wo jetzt wenigstens ein bisschen Dankbarkeit erwartet werden könnte und wo man mit Sorge schaut, dass die Entwicklungen eben doch nicht so laufen, wie man sich so gedacht hat. Ne? Also das ist so ein bisschen wie die Eltern auf dieses Kind gucken, was irgendwie ja, in der Pubertät ist.
Naja, das passt ganz gut auch zu Ihren Beobachtungen im Buch. Also Sie sprechen ja von Trennlinien zwischen Ost und West. Welche sind das? Also jetzt mal, eine haben Sie gerade genannt, so dieses, man erwartet Dankbarkeit und dieses pubertäre Kind gibt sie einem nicht. Also welche sind es noch?
Das eine ist, glaube ich, dass es strukturelle Unterschiede noch gibt zwischen Ost und West. Das sieht man ganz klar, dass Menschen im Osten eben sehr wenig Eigentum haben bilden können, dass die Unternehmen, die es gibt, dass die viel kleiner sind als die Unternehmen, die es in den alten Ländern gibt und die dann auch meist Menschen gehören, die eben auch wieder woanders wohnen und in den alten Bundesländern sitzen. Ein anderer großer Unterschied ist eben noch, das habe ich kurz angedeutet, dass es eben nicht möglich gewesen ist, nach der Wende so eine Art eigene ostdeutsche Eliten herauszubilden. Das ist deswegen nötig gewesen eigentlich, weil natürlich darüber, dass dann der Bürgermeister aus dem Ort kommt oder die Universitätschefin auch aus der Gegend kommt oder aus den alten Ländern kommt, dass man darüber auch wieder Netzwerke bildet, eigene Netzwerke bildet und damit auch Verantwortung übernimmt. Also wir sehen ja in den neuen Ländern eine sehr geringe Parteienbindung, was sehr damit zu tun hat, dass die Menschen eben sich da nicht ernsthaft vertreten fühlen, was dann wiederum auch damit zu tun hat, dass eben wenige von ihnen so an entscheidenden Positionen sitzen. Also das sind zwei so grobe Trennlinien, die es bis heute gibt und wo ich denke, da kann man einfach auch noch was machen.
Ja, aber ich meine, nur eine einzige Universität in Ostdeutschland wird von einer ostdeutschen Person geleitet, ja, glaube ich. Ne? Und das, ja, ist also tatsächlich auch eine ostdeutsche Erfahrung. Die Führungskräfte kommen aus dem Westen. Wieso aber ist das die einzige Gegend des ehemaligen Ostblocks, die keine oder kaum eigene Eliten hat? Also jetzt nur den Mangel an Parteienbindung und Netzwerk kann es ja nicht sein.
Also ich gehe ja auch immer so weit, um ein bisschen provokativ zu sagen, also die wahre Vereinigung hat erst stattgefunden, wenn es auch, sagen wir mal, in den ARD-Sendestudios einen Intendanten, eine Intendantin aus dem Osten gibt, auch in westdeutschen Universitäten ganz normal auch Menschen sitzen, die ostdeutsche Erfahrungen mitgemacht haben. Und nun sagen dann manche, ja, aber die Generationen, die wachsen ja so raus. Deswegen ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wer so in dem Buch auch Ostdeutsche sind. Das sind ja so ein bisschen Hilfskonstruktionen, auch die Worte, weil natürlich auch die Leute zwischen Rügen und dem Vogtland komplett unterschiedlich sind. Ja, da gibt es auch Fischköppe und Sachsen und Thüringe und so weiter. Also das ist nicht einer wie der andere. Aber ich glaube, was die Menschen alle verbindet, ist diese Erfahrung des Umbruchs, eben diese einschneidenden Erfahrungen in der Familie, dass alles, was man hatte, nichts mehr wert war, dass man sich komplett umstellen musste und auch den Kopf gar nicht heben konnte, weil man wirklich über Jahre beschäftigt war, wieder Fuß zu fassen. Das ist ja jetzt auch passiert. Und ich glaube, wir sehen jetzt auch, dass der Osten, also die 5 neuen Länder, zunehmend selbstbewusst werden. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, das wird auch dazu beitragen, dass da noch verzögert eine Elitenbildung stattfindet. Und um auf Ihre Frage noch zu kommen, es liegt natürlich nicht nur an den politischen Parteien, aber es ist natürlich in den Dörfern oder in den Städten auch so, dass die Menschen, die jetzt, sagen wir mal, so eine bürgerliche Mitte sein könnten, dass das auch oft Pendler sind, die in der Woche da arbeiten, an der Universität in Halle, zum Beispiel Herr Kekulé, der Virologe, den wir alle kennen, der arbeitet in Halle und wohnt in München. Und dann ist es eben so, dass wenn man am Wochenende in Halle ins Theater geht zum Beispiel, dann sieht man keinen von denen, die eigentlich die treibenden Köpfe in dieser Stadt sind, weil sie eben am Wochenende nach Hause gefahren sind in die alten Länder. Und es wäre eben gut, wenn die Menschen, die da an den Universitäten, auch in den Behörden oder Gerichten das Sagen haben und damit im Prinzip diese bürgerliche Mitte bilden können, wenn die auch vor Ort wohnen könnten. Und das kann man wiederum erreichen, indem man auch Eigentumsbildung und Verantwortung da fördert.
Ich möchte Sie zitieren. Sie schreiben, diese Generation, also Ihre, sind Jahrgang 65, glaube ich, das hätte die Generation des Aufbruchs werden müssen, aber sie wurde die Generation der Umschulung. Was macht so eine Erfahrung mit den Menschen?
Ja, also das ist eben ganz unterschiedlich. Ja. Also für mich war das dann der Weg in meinen, muss ich jetzt schon sagen, Traumberuf, auch Journalistin zu werden und über diese Umbrüche zu berichten. So habe ich ja da angefangen. Aber ich habe eben auch viele Kommilitoninnen gehabt, die mit mir 1989 gerade fertig waren, Maschinenbau studiert haben, die dann keine Anstellung bekommen haben, die dann mit großen Augen angeschaut wurden und gesagt haben, wow, wie alt sind Sie? Oh, 25 und Maschinenbauingenieurin. Also das war so, als würde man vom Mond erzählen. Ne? Diese Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Nach der Wende, meine erste Arbeitsstelle, das war auch schon so, dass da ein Kreishandwerksmeister aus Coesfeld, bei dem ich mich vorgestellt habe, weil ich auch einen Job haben wollte, ich wollte da unterrichten, gesagt hat, ja, also Maschinenbauingenieurin, wir versuchen das mal. Ja, und andere hatten eben nicht so viel Glück, andere haben noch nicht mal die Möglichkeit eines Versuchs bekommen. Und man muss sich das auch mal vorstellen, wenn heute eine Generation Studienabsolventen, die alle Maschinenbau studiert haben, plötzlich, dass den meisten gesagt wird, ach, brauchen wir nicht. Das ist schon ein Umbruch, das ist eine Erfahrung, die vergisst man nicht.
Kann man sagen, da ist also auch eine komplette Generation desillusioniert worden.
Genau. Und vor allen Dingen auch, glaube ich, waren Frauen doppelte Verliererinnen, weil sie einmal den sicher geglaubten Job nicht bekommen haben und zweitens auch noch eine neue Ausbildung machen mussten. Und es ist ja auch so, dass Frauen in Technik einen großen Vorteil auch haben, dass sie eben adäquat bezahlt werden. Also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in technischen Berufen, die ist einfach nicht so groß.
Wir sprachen ja schon über ostdeutsche Lebenserfahrungen, über Arbeitslosigkeit, über eine unfaire Behandlung von Fachkräften. Ja, und eins ist eben sicherlich auch eine Erfahrung, diese Abwanderung. Also ich nenne mal die Orte Weißwasser oder Eisenhüttenstadt. Die haben mehr als die Hälfte ihrer Bevölkerung, glaube ich, seit 1989 verloren, dadurch, dass die dortige Industrie nicht mehr existiert. Sie kommen aus Freiberg in Sachsen. Wie ist das in Ihrer Heimatstadt?
Ja, also Freiberg ist eine Universitätsstadt. Da hat man sehr lange, über 800 Jahre Silbererz abgebaut. Eine relativ reiche Stadt mit sehr schönen Bürgerhäusern, auch einer eigenen Biermarke. Da ist die Wende relativ soft vonstatten gegangen, weil damals schon da auch Forschungsinstitute waren, die sehr viel mit Mikroelektronik zu tun gehabt haben. Und dadurch, dass man dann eben in dieser Bergbaustadt jetzt nicht etwa Kohle abgebaut hat, sondern Silbererz und seltene Erdmetalle wie Cadmium zum Beispiel, haben da diese Forschungsinstitute sehr schnell Fuß fassen können. Also meine Heimatstadt, glaube ich, hat die Wende ziemlich gut überstanden.
Aber Sie haben sicherlich auch Städte erlebt, wo es eben völlig anders
war. Genau, wo es völlig anders war. Und das heißt auch nicht, dass zum Beispiel meine Mitschüler alle da geblieben sind. Also von meinen Klassenkameraden ist die Hälfte auch in alle Welt verstreut, muss ich sagen. Und viele sind auch, die dann auch Maschinenbau studiert hatten, vor allen Dingen die Jungs damals, die sind auch nach Süddeutschland gegangen und die sind eben jetzt auch in den Motorfabriken in Bayern und in Baden-Württemberg. Also das ist auch ganz lustig eigentlich, dass die Jungs, so wie man das heute eigentlich immer noch hat, die haben fast alle den Beruf behalten und sind als Ingenieure tätig. Und die Frauen, die das gemacht haben, die haben sich umorientiert.
Sie ja auch. Warum haben Sie überhaupt ursprünglich Maschinenbau gewählt als Fach?
Ja, das war auch so eine pubertäre Entscheidung, muss ich sagen, von mir. Man konnte ja auch im Osten Fremdsprachen lernen, richtige Fremdsprachen, sage ich mal, nicht nur Russisch, das wir alle hatten und was ich eigentlich auch sehr mochte. Auch Englisch und Französisch habe ich gelernt und ich wollte dann gerne auch Sprachen studieren, weil mein Plan war, dass man dann als Entwicklungshelferin in die Länder in Afrika fahren könnte, die damals auf dem sozialistischen Weg waren, also Algerien, Mosambik und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so der Weg, auf den man rauskommt, auf den man reisen kann. Ich habe aber dieses Studium leider nicht gekriegt. An der Universität in Leipzig wurde abgelehnt ohne Begründung und sollte dann Deutsch-Russisch studieren. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich habe mich richtig geärgert, dass ich da nicht studieren durfte. Und dann habe ich Maschinenbau gemacht, weil ich ehrlich gesagt auch Mathe und Physik immer ganz gut fand. Also dieses Logische, dieses Gleichungen lösen, fand ich gut. Und dann habe ich da angefangen und ich muss sagen, das war auch schon eine ziemliche Umstellung. Ich habe da Kräfte an Balken abgetragen und aufgeschrieben. Da habe ich am Anfang nichts verstanden von Drehmomenten und so weiter. Aber mit der Zeit hat sich das dann gebessert und ich habe es auch zu Ende gemacht. Und heute bin ich froh, dass ich diesen Abschluss habe.
Es ist vielleicht auch wieder so ein Beispiel dafür, dass der Osten im Westen in vielen Dingen voraus war. Also der Frauenanteil in den sogenannten MINT-Berufen, ja. Also alles mathematisch, Ingenieur, Technik. Angela Merkel ist ja auch Physikerin.
Ja. Sie hat ja auch mal gesagt, dass es nicht unbedingt ihre erste Berufswahl gewesen ist, sondern dass sie das dann gemacht hat, weil eben so ähnlich wie im Maschinenbau, man kann eben die Fallgeschwindigkeit oder die Strömungsgeschwindigkeit, die kann man jetzt nicht ideologisch bestimmen, die ist einfach naturwissenschaftlich determiniert. Und deswegen hat man, wenn man halt wissenschaftliche Fächer studiert hat, war man auch ziemlich weit weg von so ideologischen Schulungen und so weiter. Das war auch ein Vorteil dieses Studiums. Hm. Ich habe auch ein paar unorthodoxe Entscheidungen getroffen, eben nach dem Studium dann mich beworben bei diesem Kreis Handwerksmeister, um da tausende entlassene Arbeiter zu unterrichten in Mathe und Physik. Und in einer Pause, die ich damals hatte, auf diesem wirklich trostlosen Gelände, dieser abgewickelten Fabrik, das war in Neuruppin. Das ist, wenn man von Berlin nach Hamburg fährt, da kommt man in Neuruppin vorbei. Eine sehr schöne Schinkelstadt eigentlich, aber damals sehr, sehr trostlos. Und dann saß ich da. Friedrich Schinkel, genau, der Baumeister. Und ich saß dann da an so einem Sommertag und es war, oder Frühlingstag, es war sonnig. Und da sah ich, wie ein älterer Herr auf mich zukommt. Und man hat damals natürlich schon erkannt, wer aus dem Westen und aus dem Osten kommt. Und er sah mich da so sitzen und fragte sehr höflich, ob er mich ansprechen darf. Und dann habe ich ja gesagt. Und dann sagt er, also er sei ein Professor von der TU in Berlin und er habe einen Verlag in Dahlem. Und er habe die Liebe seines Lebens auf dem Alexanderplatz kennengelernt, nämlich eine Ärztin aus dieser Stadt Neuruppin. Er würde jetzt hierher ziehen wollen. Aber das Personal aus Dahlem möchte jetzt nicht ins brandenburgische Neuruppin. Und deswegen suche er Personal. Und das war für mich die Eintrittskarte in den Journalismus.
Also man kann sagen, Sie sind durch den glücklichen Zufall, quasi haben Sie zu diesem Beruf gefunden, weil ein verliebter Verleger seiner genau. Frau wegen den Verlag verlegen wollte.
Absolut, ne? Das ist super zusammengefasst.
Aber Sie sagen, haben vorhin auch schon gesagt, es war aber Ihr Traumberuf vorher schon. Ne? Was macht es denn zum Traumberuf?
Ja, das erste Mal habe ich darüber nachgedacht, als ich ja aus Versehen sozusagen Maschinenbau studiert habe und dann mit der Zeit gelernt habe, dass Ingenieure wirklich die unterschätzten Künstler unseres Alltags sind. Ne? Jedes Haus, jede Brücke, jeder Motor, alles wird berechnet und konstruiert und die Materialien ausgesucht von Ingenieuren. Da habe ich schon damals so gedacht, also diese Ingenieure, das sind so Menschen, die sitzen dann in ihrem Kämmerlein, erfinden irgendwas und kein Mensch weiß was darüber. Das müsste man doch mal aufschreiben. So, das waren so meine ersten Überlegungen. Und nach der Wende, als dann wirklich also diese Veränderungen über das Land gerast sind, dann habe ich gedacht, darüber muss man schreiben. Also diese gesellschaftlichen Entwicklungen des Ostens, da passiert so viel. Und ich fand damals, dieser Journalismus ist eigentlich der Beruf für mich. Und deswegen war ich damals wirklich total glücklich, als mich dieser Mann angesprochen hat.
Sie haben ja dann für hochrenommierte Medien gearbeitet. Sie waren auch Korrespondentin in Brüssel. Also ja. War aber auch irgendwie Ihre, so eine speziell ostdeutsche Perspektive gefragt, die andere eben nicht hatten?
Also das Ostdeutsche hat, glaube ich, nie eine Rolle gespielt. Würde ich jetzt mal sagen, auch nicht bei der Süddeutschen Zeitung und auch vorher, glaube ich, nicht. Es hat eine Rolle gespielt, als ich angefangen habe, dass ich halt aus dem Osten gekommen bin und dann auch Geschichten erzählen konnte. Also von großen Energiekombinaten, die abgewickelt wurden und so weiter. Also das war einfach so das Wissen noch da. Und dass ich dann von der Süddeutschen Zeitung nach Brüssel als Europakorrespondentin gegangen bin, das hatte, glaube ich, überhaupt nichts mit dem Osten zu tun. Der damalige Chefredakteur hat mir gesagt, Sie haben so einen anderen Blick. Und diese Geschichten, die wollen wir gerne von Ihnen. Also möglicherweise hat es dann doch was damit zu tun gehabt. Er hat es auf jeden Fall nicht thematisiert.
Oder mit dem Blick der Naturwissenschaftlerin, Ingenieurin.
Das kann nämlich auch gewesen sein. Jedenfalls hat er diesen Auftrag, mit diesem Auftrag bin ich damals nach Brüssel gegangen.
Levone Portera von der Band Noir Désir in SWR 2 Tandem. Das war ein Musikwunsch unseres Gastes, der Journalistin Kerstin Gamelin. Frau Gamelin, was bedeutet dieser Song für Sie?
Ja, also Das ist so eine Erinnerung erstmal an das Französischlernen auch in der Schule. Vor allen Dingen aber ist das so ein Lebensgefühl in diesem Lied. Lass dich nicht unterkriegen, es wird schon alles gut werden. Also wenn man mal ein bisschen verzweifelt ist oder denkt, es geht nicht weiter, dann mit diesem Lied, glaube ich, dann kann man wieder so Zuversicht schöpfen. Und ich habe, als ich fast 7 Jahre in Belgien gewohnt habe, wirklich sehr gerne da gewohnt. Dieses Frankophile finde ich sehr schön und wir haben das da oft gehört. Es ist leider ja auch so, dass die Band eine relativ tragische Geschichte hat, weil der Sänger hier,
Bertrand Cantat,
genau, aus Versehen, sage ich mal, im Suff seine von ihm sehr geliebte Freundin getötet hat. Und das hörte man dann lange nicht mehr, das Lied. Ich finde, man kann das trotzdem spielen und diese Zuversicht spüren.
Zuversicht ist ja auch ein Thema in Ihrem Buch, wie der Osten die deutsche Politik bestimmt. Sie haben jetzt schon einige Beispiele genannt, wo der Westen den Osten unterschätzt, auch vielleicht über ostdeutsche Befindlichkeiten einfach hinweg entschieden hat. Ne? Zum Beispiel, wenn wir uns die Führungskräfte angucken. Aber in der Politik ist doch anders. Ne? Also ich zähle mal auf, ich bin gerade so schön am Monologisieren. Also Dietmar Woidke, Brandenburg, Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern, Michael Kretschmer, Sachsen, Rainer Haseloff, Sachsen-Anhalt. Also 4 von 5 Ländern werden von Ostdeutschen regiert. Müsste sie doch eigentlich ganz optimistisch stimmen.
Naja, also da, wenn ich da mal ein bisschen provokativ antworten darf. Diese 4 Menschen wurden ja auch von den Menschen gewählt, die da leben, ne? Also ich glaube, eine wirkliche Vereinigung haben wir erst, wenn der Ministerpräsident von Baden-Württemberg ostdeutsch gebürtig ist. Wenn das normal wäre sozusagen.
Aber es ist zumindest schon mal ein Fortschritt, denn früher haben wir sie ja teilweise dann auch noch exportiert. Ne? Ja, irgendwie also, so ein Bernhard Vogel dann irgendwie exportiert. Ne?
Ja, so im Nachhinein betrachtet, auch als ich das Buch geschrieben habe, da habe ich wirklich manches Mal gedacht, ja meine Herren, was da alles so passiert ist. Ne? Und wie wenig man erstens den Ostdeutschen zugetraut hat, wie sehr man auch bedacht war, die eigenen Netzwerke auf den Osten zu erweitern und vor allen Dingen, wie wenig auch die Ostdeutschen die Kraft hatten, sich sozusagen auch noch um das zu kümmern, weil die waren ja sehr beschäftigt, auch mit dem eigenen Leben, das wieder aufzubauen, auf die Reihe zu kriegen, dieses neue System zu lernen und so weiter. Und wir sehen ja erst jetzt, dass diese Forderungen mehr werden, dass sie sagen, so, wir wollen jetzt auch selber bestimmen, was bei uns passiert. Das ist ja noch nicht lange so, sondern das ist ja, würde ich sagen, 2, 3, 4 Jahre so, höchstens.
Würden Sie sagen, es gibt einen erkennbar ostdeutschen Politikstil? Ich sag mal, viele dieser Spitzenpolitiker haben ja an der Wende aktiv mitgewirkt. Die haben an runden Tischen diskutiert und da unterschiedlichste Gesellschaftsschichten zusammengebracht. Also meinen Sie, aus den Erfahrungen da entsteht, ist was spezifisch ist irgendwie entstanden?
Ja, auf jeden Fall. Also wir können das sehr deutlich sehen. Das habe ich auch während meiner Recherchen noch wirklich miterlebt, auch zufälligerweise sozusagen, dass die Politiker in Ostdeutschland wirklich sehr viel näher an die Menschen rangehen, dass sie da auch eingehen, dass sie sich auch an runde Tische setzen. Wir haben ja das Phänomen, dass zum Beispiel SPD-Ortsvereine wirklich in manchen Gegenden in Sachsen-Anhalt zum Beispiel wirklich rudimentär so Bonsai-Veranstaltungen sind. Ganz wenige. Ne? Also da braucht man auch für manche Gemeinde, da gibt es einfach gar nicht genug Parteimitglieder, um da einen Gemeinderat zu bestücken. Da braucht man einfach auch Leute, die parteilos sind und die sich engagieren. Und dieses Verbinden von Menschen, die sich engagieren wollen, aber nicht in eine Partei gehen und von Politikern, die in manchen Parteien drin sind, je nachdem eben, ne, ganz verschiedene. Das kann man in Ostdeutschland sehen. Und es gibt ja auch dieses Buch von Robert Habeck, das letzte, Von hier an anders heißt das. Und er beschreibt da drin sehr schön auch das Erbe des runden Tisches für die moderne Demokratie, wo wir sehen, dass Volksparteien Mitglieder verlieren, dass es auch keine Ergebnisse mehr um die 40% gibt, sondern dass die eben weniger wären. Das sehen wir jetzt auch im Bundestagswahlkampf, dass die Union und die SPD zwischen 20% und 25% liegen, also weit entfernt von einstigen Größen. Und wenn man dann die Teilhabe der Menschen aber trotzdem sichern will, weil Demokratie ist ja, wenn alle mitmachen sozusagen, braucht man neue Lösungen. Und diese Lösungen werden in den neuen Ländern, glaube ich, jetzt schon sehr verstärkt erprobt. Wir haben Michael Kretschmer, der eigentlich mit jedem Rede, der ihn anspricht. Wir haben Manuela Schwesig, die alles stehen und liegen lässt, wenn vor ihrem Schloss sozusagen, wo das Parlament ist, dann eine Demonstration ist. Ich war dabei in der Corona-Zeit, dass die Gastronomen da demonstriert haben, da hat sie wirklich alles liegen lassen, alles abgesagt und ist da rausgegangen und hat ganz lange mit denen geredet. Also man versucht da wirklich sehr viel Nähe herzustellen und das macht auch Rainer Haseloff zum Beispiel so.
Ist das mal was, was von Ost nach West exportiert werden könnte oder wird es vielleicht schon?
Ich glaube, das wird schon exportiert. Wir haben ja jetzt auch in dieser Legislaturperiode erstmals gesehen, dass es Bürgerräte gegeben hat, auch initiiert vom Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der natürlich gesehen hat, dass die Parteienbindung schwindet, dass der Frust der Menschen auch zunimmt, dass sie sich von der Politik abwenden und eben um trotzdem diese Beteiligung und diese Meinungen zu sammeln, hat man Bürgerräte eingesetzt, die dann auch getagt haben. Das Thema war jetzt, würde ich sagen, jetzt nicht so super. Ja, es war schon wichtig, aber jetzt nicht so alltagsbezogen. Es ging um die Außenpolitik. Was wünschen sich die Bürger für die Außenpolitik? Aber man kann natürlich diese Bürgerräte auch in der nächsten Legislatur für verschiedene Themen einsetzen, also sei es Bildung, sei es Pandemie-Maßnahmen. Ich glaube, das ist auch ein Weg, die Menschen wieder ranzuführen an die Politik. Und ich denke auch, das ist was, was von den ostdeutschen Ländern in das gesamte Deutschland eindiffundiert.
SWR 2 Tandem heute mit der ostdeutschen Journalistin Kerstin Gammelin, die kürzlich das Buch geschrieben hat, Die Unterschätzten, wie der Osten die deutsche Politik bestimmt. Frau Gammelin, gerade im Lied von Reinhard Grebe, da hat er eine Partei erwähnt, in diesem Lied Mega Nice Zeit, nämlich die AfD. Und wahrscheinlich können Sie es nicht mehr hören, aber ich kann es Ihnen nicht ersparen, die Frage, gerade für mich als Wessi, wenn man sich dann die Erfolge der AfD in Ostdeutschland anguckt, ich kann es mir nicht so recht erklären, zumal sie ja im Westen gegründet wurde und die meisten ihrer Spitzenkräfte ja gar kein rechtes Verständnis auch für diese Brüche in den Biografien ihrer Wähler haben.
Ich habe explizit dieses Buch geschrieben, ohne jetzt der AfD ein zu großes Gewicht da drin einzuräumen, weil es mir darum geht zu zeigen, okay, wir haben jetzt in den neuen Bundesländern so plus minus 20% Wählerpotenzial. Es kommt ein bisschen auf die Bundesländer an. Aber wir haben eben dann auch 80% Menschen, die nicht die AfD wählen.
Unabhängig vom Buch. Mich würde es einfach mal wirklich mal auch persönlich interessieren. Also warum wählen die AfD? Warum ist die da so erfolgreich? Ich verstehe es einfach nicht.
Genau, also das ist immer noch so eine Mischung aus Trotz, glaube ich. Auch eine Mischung aus, die kümmern sich wenigstens um uns und wir zeigen es denen mal. Wir haben ja über vieles jetzt schon gesprochen und diese ganzen Umbrüche, die es damals gab, die haben natürlich Verletzungen hinterlassen. Vor allen Dingen dann, dass es hieß, die sollen mal froh sein, die haben jetzt viel buntere Marktplätze, als wir haben. Aber die Frage, wer natürlich hinter diesen bunten, schönen Fassaden wohnt, die blieb da ungestellt und unbeantwortet.
Und ob die überhaupt noch was zu arbeiten haben.
Und ob, genau, und ob die was zu arbeiten haben. Und es ist ja bis heute so, dass die Menschen im Ostdeutschland weitgehend 80% des Niveaus der Westlöhne bekommen. Und die Leute im Osten haben einfach im eigenen Alltag immer wieder gesehen, dass es sehr große Unterschiede gibt zwischen zum Beispiel der Bezahlung im Osten und im Westen, zwischen den Eigentumsverhältnissen im Osten und im Westen. Und man hat jetzt auch wieder bei der Corona-Pandemie gesehen, dass es diese Unterschiede gibt. Vielleicht, wenn ich das noch erklären darf, dadurch, dass eben in Westdeutschland die großen DAX-Konzerne sitzen, und zwar allesamt, es gibt im Osten keinen, ist natürlich auch ein großer Teil der Hilfen in diese Gegenden geflossen. Also man hat mit dem Kurzarbeitergeld vor allen Dingen die Belegschaften in den großen Konzernen gesichert, was auch völlig in Ordnung ist, also damit ich jetzt nicht missverstanden werde. Aber diese Hilfen sind eben im Osten nicht angekommen. Also es gibt nichts Vergleichbares. Oder auch, wenn Sie sich Städte anschauen, wie Dresden oder Leipzig oder auch den Darß, da gehört über die Hälfte des Eigentums dort Menschen, die da nicht wohnen, sondern die überwiegend im Westen wohnen. Oder das Land Sachsen-Anhalt hat Seen verkaufen müssen an einen baden-württembergischen Schraubenfabrikanten, um den Haushalt zu sanieren. Ne? Und das sehen die Leute natürlich auch in Bitterfeld, dann in Sachsen-Anhalt. Und dann sagen die ja, warum sollen wir die wählen? Das kümmert die doch gar nicht, wie es uns geht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass man das damit begründen sollte und dass das auch ein Grund ist, AfD zu wählen. Nein, ganz und gar nicht. Also jeder ist auch für sich selber verantwortlich. Aber das Problem ist einfach, dass die Voraussetzungen, sein Leben zu gestalten und eine Karriere zu machen und Familie zu gründen und sich abzusichern, eben bis heute im Osten wesentlich volatiler sind, als sie im Westen sind.
Und trotzdem gibt es natürlich eine politische Macht der Ostdeutschen, die dadurch vielleicht noch umso mehr Bedeutung bekommt, wie sie sich eben fühlen, wie sie es gerade beschrieben haben. Sie haben zum Beispiel Matthias Platzek zitiert, den ehemaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten, der sagt, ohne den Osten kann man bundesweite Wahlen nicht gewinnen. Was genau meint er?
Wir haben ja im Osten insgesamt weniger Wähler, als das Bundesland Nordrhein-Westfalen Wähler hat. Also von der Menge her kann man sagen, okay, der Osten ist jetzt nicht so entscheidend. Und man hört das jetzt auch wieder in den Bundestagswahlkämpfen. In den Triellen im Fernsehen, da kommt eigentlich der Osten nicht vor. Und trotzdem hat der Osten die Macht einer Minderheit. Und man hat das gesehen sehr deutlich 2002 bei der Bundestagswahl, dass Gerhard Schröder sehr lange weit hinter der Union gelegen hat und dann mit der Flut und seinem Auftreten in Ostdeutschland ein Momentum geschaffen hat, das dann auf ganz Deutschland ausgestrahlt hat. Und dann hat Schröder im Prinzip dafür gesorgt, dass er die Mehrheit im Osten hatte und damit auch insgesamt die Bundestagswahl gewonnen hat. Also einfach von der Ausstrahlung her.
Und auch 2005
hat und nochmal 2005, genau. Da hatte Frau Merkel weniger Stimmen in ihren eigenen Bundesländern, sag ich mal so, als Schröder. Also Frau Merkel ist ironischerweise von den Westdeutschen gewählt worden, wenn man das so sagen will. Und um vielleicht noch auf aktuelle Entwicklungen zu kommen, das erste Mal seit den Schröder-Jahren liegt die SPD im Osten vor allen anderen Parteien in den Umfragen. Also es gibt eine INSA-Umfrage, dass die SPD aus Gründen, die alle überraschen, jetzt wieder vorne liegt. Und das Interessante ist, dass man das eigentlich auch kaum thematisiert in der Öffentlichkeit. Und das wundert mich dann wieder, weil ich denke, wenn die AfD vorne liegen würde im Osten, dann würde das Artikel in jeder Zeitung geben. Da würde es Radiosendungen geben, auch Fernsehsendungen, was da wieder im Osten los ist. Aber jetzt, da die SPD wieder vorne liegt, wird das ja zur Kenntnis genommen.
Na, wir haben es doch gerade noch mal erwähnt.
Genau.
Wo sind Sie eigentlich am Sonntag? Sie sind ja eben als stellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion der Süddeutschen sicherlich im Geschäft. Man muss sich ja wahrscheinlich für irgendeine Parteizentrale entscheiden, in der man so sitzt als Berichterstatter.
Genau, also ich habe Dienst natürlich am Sonntag und wir sind noch dabei zu planen, wer genau wohin geht. Das wird erst diese Woche festgelegt.
Wollen Sie mir verraten, wo Sie am liebsten hingehen würden?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich würde schon gerne zur Union mal gehen, vorbeischauen. Also ich würde eigentlich bei allen Parteien gerne mal vorbeischauen, eigentlich immer in der Minute, wo das Wahlergebnis kommt.
Aber das kriegen Sie selbst als Ingenieurin kriegen Sie das nicht
hin. Das kriege ich leider nicht hin. Nee, also ich werde mich entscheiden müssen, aber ich glaube, wir werden das einfach dann, wir müssen ja gucken, wie die Kollegen aufgeteilt werden, wer wohin geht. Und das wird sich dann klären.
Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen spannenden Wahlabend.
Dankeschön, Ihnen auch.
Das war SWR 2 Tandem heute mit Kerstin Gammelin, Parlamentskorrespondentin der Süddeutschen, Autorin des Buchs Die Unterschätzten, wie der Osten die Politik bestimmt. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer. Schönen Abend.